SWR 2 Wissen.
Giới hương định hương dừa hương giải thoát giải
In der Mitte ein goldener Buddha. Links neben ihm auf einem Seitenaltar das Bild eines asketischen Gesichtes. Weißes, kurzes Haar, weißer Bart. Gütiger, doch etwas skeptischer Blick. Davor ein Mönch, seine Hände vor der Stirn gefaltet, versunken ins Gebet. Brennendes Räucherwerk hüllt die Andachtsszene ein. Wer hier im Dorf Sui Kat in Zentralvietnam gleich neben Buddha wie ein Heiliger verehrt wird, ist eine der faszinierendsten Forscherpersönlichkeiten der jüngeren Geschichte. Alexander Yersin, geboren und aufgewachsen in der Schweiz. In Frankreich bei Louis Pasteur studiert und Franzose geworden. In jungen Jahren nach Indochina ausgewandert, ins heutige Vietnam. In Asien in die medizinische Weltgeschichte eingegangen. Er, den die Vietnamesen nur Ong Nam nannten, was so viel heißt wie Herr Fünf, weil sie seinen Nachnamen nicht aussprechen konnten, weil sie wussten, dass er es in der Armee einst bis zum Sanitätsobersten gebracht hatte, in eine Uniform mit 5 Streifen drauf.
Alexander Yersin, Entdecker des Pesterregers, eine Sendung von Peter Jäcki.
Einer, der Alexander Yersins Wirken besonders gut kennt, ist der Schweizer Botschafter in Vietnam, André Motil. Die Beziehungsgeschichte begann in der Hauptstadt Hanoi, sozusagen mit einer Zwangsbegegnung im Garten.
Wir sind 2011 mit der Familie hier gelandet und in der Residenz stand eine Büste. Das war eine Büste von Yersin. Später habe ich herausgefunden, dass eine zweite auf einem Platz in Hanoi steht. Ich habe diese Büste gesehen und ich dachte, du musst ja wissen, was für eine Büste du im Garten hast, als Botschafter.
Und so lernte André Motil einen fast vergessenen Landsmann kennen, über den er heute sagt.
Ich habe ihn immer wieder benutzt, um zu zeigen, dass eigentlich Beziehungen nicht zwischen Staaten entstehen, sondern zwischen Kulturen und Menschen.
Alexandre Émile Yersin, geboren 1863 im kleinen Schweizer Weinbaudörfchen Lavaux am Genfersee. Der Vater, ein leidenschaftlicher Insektenforscher, stirbt 3 Wochen vor Alexanders Geburt. Das naturwissenschaftliche Interesse erwacht, als er als 8-Jähriger auf dem Dachboden Vaters Insektensammlung entdeckt und selber zu züchten und zu sezieren anfängt. Einmal schreibt er in einem Brief:
8. April 1878. Ich habe jetzt ungefähr 80 Insekten in meiner Sammlung. Man legt sie für etwa 12 Stunden in Weingeist ein. Danach lässt man sie 1 bis 2 Stunden auf einem Löschpapier trocknen. Anschließend spießt man sie auf eine Nadel. Du musst ihnen jeden Tag die Beinchen auseinanderziehen, dann bleiben sie in dieser Stellung.
Um nach dem Tod ihres Mannes zu überleben, gründet Alexandres Mutter, eine gebürtige Französin, im nahen Städtchen Morges ein Mädchenpensionat. Alexandre wächst auf in einer streng protestantisch-puritanischen Umgebung. Angesagt sind Askese, Verachtung irdischer Güter, Sittenstrenge. Ebenso prägend, Alexandre wächst auf unter sehr vielen Mädchen, gegen die er mit der Zeit eine lebenslange Abneigung entwickelt. Er nennt sie Gänse. Als 22-jähriger Medizinstudent schreibt er seiner Mutter:
In der Chirurgievorlesung hat man uns heute zahnärztliche Instrumente vorgeführt und wie man sie handhabt. Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich sie an den Fräuleins ausprobieren.
Trotz Mädchenüberdruss denkt er als 25-Jähriger ans Heiraten. Auserkorene ist eine Freundin der Familie. Im Dezember 1888 schreibt er seiner Mutter:
Von allen Frauen, die ich kenne, ist sie die einzige, zu der ich so viel Vertrauen habe und die ich so verehre, dass ich einer Verbindung nicht abgeneigt wäre. Sie weiß, dass ich ein ungehobelter Kerl bin, aber ich denke, wenn sie es mit diesem Kerl nur einmal versuchen wollte, so würde er sich schon zähmen lassen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du das Terrain für mich sondieren könntest. Sag mir, was ich tun soll. Mir selber fällt nichts ein.
Das Ergebnis von Mutters Sondierungen ist ein Korb. Jahre später in Vietnam unternahmen einheimische Freunde einen Versuch, Yersin unter die Haube zu bringen, wie Medizinprofessor und Yersin-Kenner Pham Sia Khai in Hanoi erzählt.
People arranged a marriage for him.
Die Leute arrangierten für ihn eine Hochzeit mit einer Vietnamesin. Alles war vorbereitet, die Zeremonie halbwegs im Gang, Yersin saß neben der Frau. Da tauchte plötzlich jemand auf mit der Meldung, in Nanchang, dort wo er wohnte und forschte, sei die Pest ausgebrochen. Auf der Stelle verließ er seine Verlobte und eilte zum Ort des Geschehens. Damit war das Thema Heirat für immer erledigt.
Fand er zu fremden Frauen keinen guten Draht. Zu seiner Mutter hatte Yersin bis zu ihrem Tod 1905 ein sehr inniges Verhältnis. Rund 1000 Briefe schrieb er an den Genfer See. Dank diesen Briefen, aus denen hier immer wieder zitiert wird, ist sein Leben minutiös dokumentiert. Yersins medizinische Karriere beginnt 1884 im Deutschen Kaiserreich. Er schreibt sich an der Universität Marburg an der Lahn ein fürs Fach Medizin. Studiengebühr für ein Semester 136 Mark. Briefe aus jener Zeit an seine Mutter veranschaulichen, unter welchen Bedingungen eine deutsche Klinik damals Eingriffe vornahm.
Eine Frau wurde auf den Operationstisch gelegt. Sie hatte ein Geschwür am Fuß und ein Geschwulst am Bein. Zuerst wurde sie narkotisiert. Dann schnürte der Arzt mit einer festen Binde die Blutzirkulation am Bein ab. Jetzt erst nahm er sein Skalpell zur Hand und begann zu schneiden. Ich habe die ganze Zeit über wacker zugeschaut. Als er den ersten Schnitt tat, ist die Patientin, obwohl sie narkotisiert war, so zusammengezuckt, dass 4 oder 5 Personen sie festhalten mussten.
Alexandre Yersin bleibt nur ein Jahr in Marburg und beendet sein Medizinstudium in Paris. Die Vorlesungen beginnen im November 1885. Paris wird für Yersin lebensbestimmend. Er gehört zum inneren Kreis des Forscherteams rund um den Mikrobiologen Louis Pasteur, dem weltberühmten Impfpionier und Erfinder der Pasteurisierung. Bei Pasteur entdeckt Alexandre Yersin zusammen mit einem Kollegen das lebensbedrohliche Gift des Diphtherieerregers. Weil nach einem neuen Gesetz in Frankreich nur noch französische Staatsbürger als Ärzte arbeiten dürfen, wird Yersin im Alter von 26 Jahren Franzose. Allerdings weigert er sich, praktizierender Mediziner zu werden.
Es macht mir Freude, denen zu helfen, die zu mir kommen. Ich würde aber nie aus der Medizin einen Broterwerb machen wollen. Das heißt, ich könnte niemals von einem Patienten Geld verlangen für die Behandlung, die er von mir bekommt. Die Medizin ist für mich ein Priesteramt, genauso wie die Seelsorge.
Das Forscherleben in Paris behagt Yersin nicht. Es zieht ihn in die Ferne und vor allem fühlt er sich vom Meer magisch angezogen.
Viel lieber würde ich zur Marine gehen. Dort, vor allem in den Kolonien, könnte ich großartig forschen. Es würde mir nicht schwerfallen, Paris zu verlassen. Das Theater hier ödet mich ohnehin an. Diese elegante Welt ist mir ein Greuel. Mir ist, als müsste ich hier ersticken.
Am 21. September 1890 um 16.30 Uhr sticht der Dampfer Oxus mit Zielhafen Saigon in Marseille in See. An Bord 410 Passagiere mit Soldaten, die nach Tonkin entsandt wurden, so hieß damals Nordvietnam. An Bord auch viele Benediktinermönche und Alexandre Yersin als frisch gebackener Schiffsarzt in Uniform. Ein Jahr lang dient er auf verschiedenen Schiffslinien der französischen Kolonialmacht in Indochina, unter anderem zwischen Saigon und Haiphong.
Die erste Zwischenstation nach Saigon ist Nanchang. Man braucht von Saigon aus etwa 28 Stunden. Landbesuche sind leider nicht möglich, und das ist sehr schade, denn die malerische Gebirgslandschaft wirkt sehr einladend. Man sagt, dort wimmle es von Tigern.
Überlebensgroß, schlicht und ganz in Weiß steht Alexandre Yersins Statue am Ufer des Südchinesischen Meeres. Eingehüllt ins ewige Rauschen der Wellen, die hier am kilometerlangen Traumstrand verebben. 2 Skateboarder benutzten den Sockel des Denkmals als Sprungschanze. Wir sind in Nha Trang in Zentralvietnam. Einst ein kleines Fischerdorf, das Alexandre Yersin als Schiffsarzt immer wieder passierte. Heute ist Nanchang eine Top-Touristendestination, die von Russen bestimmt wird. Speisekarten in russischer Sprache, tägliche Flüge von und nach Moskau. Von der Schönheit der von Hügel umsäumten Sandbuchten von Nanchang war Yersin so begeistert, dass er sich hier niederließ und mehr als 4 Jahrzehnte bis zu seinem Tod 1943 blieb. Hier baute er das erste Pasteur-Institut außerhalb Frankreichs auf. Im ursprünglichen Gebäude ist heute das Yersin-Museum untergebracht. Unzählige Ausrüstungsgegenstände, historische Fotografien. Yersin war auch begeisterter Fotograf und Yersins Originalbibliothek stehen hier. Bücher, die ihn als einen Universalgelehrten ausweisen. Die Museumskonservatorin führt durch den Raum, wo der Forscher einst Impfstoffe herstellte.
This is his bed. He died.
Hier, das ist sein Totenbett. Darin starb Dr. Yersin am 1. März 1943. Morgens um 1 Uhr schlief er friedlich ein.
At 1 o'clock in the morning. Yeah, this is his Yersin's microscope.
Und hier, das ist das Mikroskop, mit dem Yersin in Hongkong die Pestbakterie entdeckte.
In einer Glasvitrine wird der stumme Zeitzeuge wie eine Reliquie präsentiert. Die Messingverkleidung ist oxidiert. Das Relikt erzählt von einem der aufsehenerregendsten medizinhistorischen Ereignisse, damals im Juni 1894, von Yersins Entdeckung des Pesterregers. Die Pest, eine Seuche, die sich wie keine andere tief ins kollektive Gedächtnis der Menschheit eingegraben hat. Allein in Europa forderte der Schwarze Tod im Laufe der Geschichte um die 25 Millionen Menschenleben. Dutzende von Millionen kamen in Asien um. In Wien tötete die Pest 1679 etwa 76.000 Menschen. Rund 10 Jahre später waren es in London fast 70.000. Die Seuche galt als Strafe Gottes. Pestkranke wurden vertrieben. In Basel, im süddeutschen Raum und am Genfersee und andernorts wurden im Zuge des Antisemitismus Juden hingerichtet, weil sie als Überbringer der Pest galten. Mit 90% der Fälle ist die Beulenpest neben der Lungenpest die häufigste Form dieser Infektionskrankheit. Ihren Namen hat sie von stark geschwollenen, blau-schwarz gefärbten und schmerzhaften Beulen. Die Pestbakterie wird von einem Rattenfloh übertragen. Am Ende entstehen großflächige Haut- und Organblutungen, die unbehandelt innerhalb von Stunden und Tagen tödlich sind. Besucher aus Frankreich lesen im Yersin-Museum von Nanchang Auszüge aus Briefen zur Entdeckung des Pestbacillus. Ein medizinhistorischer Krimi. In den 1890er Jahren breitet sich die Pest immer mehr aus, bis sie schließlich das heutige Nordvietnam bedroht. Denn Anfang 1894 trifft sie in der südchinesischen Stadt Canton ein. Innerhalb von wenigen Monaten gibt es dort 100.000 Tote. Dann ist die englische Kronkolonie Hongkong dran. Die Nachricht von der Pest in Hongkong beunruhigt nicht nur die Engländer in China und die französischen Kolonialherren in Vietnam, sondern auch zahlreiche andere Nationen, für die diese Drehscheibe des internationalen Seeverkehrs wichtig ist. Die bedeutende Kolonialmacht Frankreich will ihren Ruf verbessern und schickt den damals 31-jährigen Pasteurzögling Yersin nach Hongkong, um die Pandemie vor Ort zu studieren. Am 12. Juni 1894, 3 Tage bevor Yersin dort ankommt, trifft ein japanisches Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Professor Kitasato in Hongkong ein. Mit dem gleichen Ziel, die Ursache der Pest zu finden. Schon bei seiner Ankunft in Hongkong waren Yersin die vielen toten Ratten in den Straßen der infizierten Viertel aufgefallen. Er ahnte, was das zu bedeuten hatte.
Die Ratten sind sicherlich die eigentlichen Verbreiter der Epidemie. Sie hausen in den Abwasserkanälen, wo die Krankheit sporadisch immer wieder ausbricht. Es ist unmöglich, sie unschädlich zu machen oder von dort zu verjagen.
Die Japaner und die Engländer verhalten sich gegenüber Yersin abweisend, ja feindselig. Sie verweigern ihm einen Arbeitsplatz im Kennedy Dauer Krankenhaus, wo Kitasato und sein Team arbeiten. Schließlich wird ihm eine Ecke des Treppenhauses zugestanden, wo er am 17. Juni 1894 ein Labor einrichtet. Zuerst untersucht er unter dem Mikroskop mehrere Blutproben von Pestkranken. Erreger findet er nicht. Er fragt nach, ob er eine Leiche sezieren darf. Doch Pestleichen sind den Japanern vorbehalten. Nach einem Besuch bei ihnen vermerkt Yersin:
Kitasato entnimmt einem Herzen etwas Blut. In einem Glasgefäß trägt er es in sein Labor, um es zu untersuchen. Ich bin wenig überrascht, dass sie die Pestbeule nicht einmal zu suchen scheinen.
Um weiterzukommen, braucht Yersin unbedingt Leichen. Auf Anraten eines christlichen Missionars besticht er einen Matrosen, der als Bestatter arbeitet. So erhält er Zutritt zu einem Keller, wo die Toten vor der Beisetzung hingebracht werden.
Sie liegen in ihren Särgen ganz mit Kalk bedeckt. Ein Sarg wird geöffnet. Ich schiebe den Kalk beiseite, um die Leistengegend freizulegen. Die Beule ist deutlich auszumachen. In weniger als einer Minute habe ich sie herausgeschnitten und bringe sie in mein Labor. Im Nu habe ich ein Präparat hergestellt und lege es unter mein Mikroskop. Auf den ersten Blick erkenne ich einen regelrechten Brei aus Mikroben, die alle gleich aussehen.
Das Arbeiten im Treppenhaus ist mühsam. Ständig wird Yersin gestört. So lässt es sich auf Vermittlung seines Missionarfreundes neben einem anderen Krankenhaus eine kleine Bambushütte bauen. Bereits kurze Zeit später zieht er dort zusammen mit seinen Bakterienkulturen und Versuchstieren am 22. Juni 1894 ein. Als Kitasato hört, dass Yersin Pestbeulen untersucht, tut er dasselbe und behauptet, den Bacillus entdeckt zu haben. Tatsächlich aber hat er den Bacillus mit Pneumokokken verwechselt. Das Glück für Yersin ist, dass es in seiner Baumhütte keinen Brutkasten gibt und er die Kulturen den herrschenden Außentemperaturen aussetzt, um die 27 Grad. Kitasato hingegen lagert die Kulturen im Brutkasten bei 37 Grad. Sind sowohl Pneumokokken als auch Pestbazillen im Blut, entwickeln sich Pneumokokken besser bei 37 Grad Celsius, doch die Pestbazillen gedeihen nicht. Die erste offizielle und schriftlich festgehaltene Beschreibung des Pesterregers findet sich in einem Brief Yersins, den er am 30. Juli 1894 der Französischen Akademie der Wissenschaften vorlegt.
Die Beulen enthalten, deutlich und klar zu erkennen, eine riesige Zahl von Bazillen. Sie sind klein, kurz und haben abgerundete Enden.
Yersin weist nach, dass die Pest bei Mensch und Tier durch das gleiche Bakterium ausgelöst wird. Und so wird er auch zum Entdecker der Rinderpest und zu einem der Mitbegründer des Veterinärwesens. Für seine Forschungen und zur Gewinnung von Serum hält er Hunderte von Tieren. Um Diebe und hungrige Tiger fernzuhalten, baut er doppelte Zäune. Doch das beeindruckt die Tiger wenig. Dann importiert er aus der Schweiz Kuhglocken.
Seitdem unsere Kühe Glocken tragen, werden sie weit seltener von Tigern gerissen. Die Raubkatzen scheinen es jetzt mehr auf unsere Pferde abgesehen zu haben.
Der Pesterreger erhält seinen Namen. Alexandre Yersin beginnt mit der Produktion von Impfseren. Eine der schlimmsten Geißeln der Menschheit ist in die Schranken gewiesen. Verschwunden ist die Pest bis heute nicht. Sie flammt vor allem in armen Ländern immer wieder auf. Mit über 10.000 Fällen in der vergangenen Dekade steht die Demokratische Republik Kongo zuoberst, gefolgt von Madagaskar mit mehr als 7.000 Infizierten. An 11. Stelle stehen die USA, die in den vergangenen 10 Jahren etwa 60 Fälle registrierten. Behandelt wird die Krankheit heute erfolgreich mit Antibiotika. In Europa gibt es keine Pest mehr. Alexander Yersin war weit mehr als ein erfolgreicher Bakteriologe. Er war auch ein Entdecker und echter Abenteurer, wie die folgende Geschichte zeigt. In einem kleinen Bergdorf fährt ein Bäcker mit seinem Fahrrad von Haus zu Haus und wirbt mit seinem Megafon für seine Reisbrötchen. Es ist einer jener Gegenden, in die Yersin zahlreiche Expeditionen unternahm. Im Auftrag des französischen Gouverneurs erarbeitete er Planungsgrundlagen für künftige Straßen. Oft ist er unterwegs auf Elefanten und mit Booten auf wilden Flüssen. Die Berge Zentralvietnams werden damals von Räuberbanden terrorisiert. Im Juni 1893, auf einer seiner Reisen, vernimmt der Forscher, dass eine dieser Banden aus dem Volk der Annamiten den Gouverneur ermorden will. Yersin und sein Trupp machen sich auf die Suche, in deren Verlauf es beinahe zur tödlichen Tragödie kommt. Dazu Henri Mollaret und Jacqueline Procellet in ihrer Yersin-Biografie.
Yersin erkennt den Anführer Tuck und er richtet den Lauf seines Revolvers direkt auf dessen Brust. »Nicht schießen«, brüllt Tuck und wirft die Arme nach vorn, um Yersin den Revolver zu entreißen. Yersin will feuern, aber geistesgegenwärtig steckt Tuck seinen Finger hinter den Abzug. Ein Abdrücken ist unmöglich. In diesem Augenblick spürt Yersin einen heftigen Schmerz am rechten Bein. Ein Bandit hat ihm mit einem Keulenschlag das Wadenbein gebrochen. Dann stürmen drei weitere Anführer aus einem anderen Raum herbei, schreien »Gacko, Gacko, schneidet ihm die Kehle durch« und beginnen mit Lanzen nach ihm zu stechen. Ein Säbelhieb trennt Yersins halben Daumen der linken Hand ab. Er hält einen Lanzenstich in die Brust. Dann suchen die Räuber das Weite. Unter Schmerzen gibt Yersin Anweisungen, die Wunde zuerst zu desinfizieren und die Lanzenspitze aus der Brust heraus zu operieren.
12 Tage später schreibt Yersin seiner Mutter:
»Ich bin also in ausreichend guter Verfassung, um meine Reise fortzusetzen. Heute wurde Tuck geköpft. Ich war dabei, um einige Aufnahmen zu machen. So etwas mit anzusehen ist schrecklich. Der Kopf ist erst beim 4. Säbelhieb heruntergefallen. Tuck hat übrigens nicht mit der Wimper gezuckt. Es ist wirklich beeindruckend, wie kaltblütig Annamiten dem Tod ins Auge schauen.«
Emsiges Treiben im Fischerhafen von Nachang. Fischer reinigen ihre Boote, bereiten die Netze für den nächsten Fang vor. Yersin und die Fischer. Das ist ein ganz besonderes Verhältnis. Die Konservatorin des Yersin-Museums und deren Mitbegründer eines Yersin-Fanclubs, Le Tan Xuan, erzählen.
Yersin is considered like
Yersin war ein großer Mann, ein großer Humanist. Sein ganzes Leben lang half er den Menschen hier in Vietnam. Nur ein Beispiel. Wenn ein Taifun im Anzug war, warnte er die Fischer und nahm sie zu sich in sein großes Haus am Strand.
Als Dr. Yersin in Nha Trang eintraf, sah er, unter welch großer Armut die Fischer hier litten. Mit ihnen wollte er leben. Deshalb baute er sein Haus in ihrem Dorf. Er besaß damals schon ein selbst entwickeltes Teleskop sowie andere Instrumente, mit denen er Taifune vorhersagen konnte. Er richtete ein simples Warnsystem ein und montierte ein rundes Korbboot aufs Dach. Die eine Seite war schwarz, die andere weiß bemalt. Drohte Gefahr, kehrte er die schwarze Seite nach vorne. Weiß bedeutete freie Fahrt aufs Meer.
Der Wetterradar des Meteorologischen Instituts in Nha Trang, das für ganz Süd- und Zentralvietnam Wetterwarnungen sendet. Auch Yersins Korbsystem von damals rettete unzähligen Fischern das Leben. Etwas, was sie bis heute nicht vergessen haben.
Ja.
Dort, wo Sichin Nachang, dem damaligen Lebensmittelpunkt des Forschers, heute die Yersin-Straße mit der Pasteurstraße kreuzen, treffen wir einen Taximotorradfahrer. Aus seiner Brusttasche klingt blechern ein kleines Radio. Auch er erzählt davon, wie nah Yersin der lokalen Bevölkerung stand, und er ist stolz, dass sie eine Straße nach ihm benannt ist. Das sahen nicht immer alle so. Der Schweizer Botschafter in Vietnam, André Motil.
Als der Norden den Süden besetzte oder befreite, da wollten sie alle französischen Namen, die an die Kolonialzeit erinnerten, beseitigen. Und wollten auch Pasteur und Yersins Namen von den Straßen wegnehmen, in den 70er, 75er Jahren. Und was passiert da? Die Leute gehen auf die Straße und verlangen, Yersins Name bleibt. Weil die konnten sich an ihn erinnern, eben nicht als ein Kolonialbeamter, sondern als einer von den Vietnamesen. Also er lebt in einer Apartheid. Die Kolonialherren, die hatten sogar eine Abteilung, die heißt die Eingeborenenabteilung. Also die Vietnamesen waren nicht die Herren des Landes, sondern die Eingeborenen. Und insofern haben wir etliche Berichte, auch wo Yersin sich daran störte, wie seine Vorgesetzten oder andere Kolonialbeamten die Leute behandelten.
Eines der rührendsten Yersin-Zeugnisse in Nachang ist ein Fanclub mit über 500 Mitgliedern, Wissenschaftlern, Regierungsbeamten. Ehemalige Staatsangestellte wie der Ex-Polizeioffizier Le Tan Xuan gehören dazu. Der 81-Jährige ist Vizepräsident des Yersin-Fanclubs und sagt, das offizielle Vietnam habe den Forscher lange Zeit nicht als einen Volkshelden wahrgenommen. Erst als man die Briefe entdeckt habe, in denen er sich beim Gouverneur beklagte, seine Landsleute begingen Verbrechen an der Bevölkerung, er, also Frankreich, anklagte, in dessen Diensten er stand, sei Yersin offiziell zum Volkshelden geworden. Le Tan Xuan, Botschafter Motil und Professor Pham Sia Khai, der in Vietnam die Herzchirurgie revolutionierte.
Dr. Yersin stellte sich stets in den Dienst der vietnamesischen Menschen. Er war immer auf der Seite der Armen.
Er mochte den Pomp der Grande Nation gar nicht. Und natürlich auch sein Hintergrund, nicht? Als Protestanten aus dieser Zeit, da hat man den Reichtum einfach nicht gezeigt. Und wenn man wohlhabend wurde, dann sollte es dienen. Keine Klassengesellschaft, für ihn gab es heute das nicht. Menschen, Kinder, die Leute in den Bergen, die Wilden, weil die Vietnamesen bezeichneten die anderen als die Barbaren, die ihre Minderheiten. Die Barbaren waren für ihn genauso ernstzunehmende Menschen wie die Kinder, die ihm die Blumen im Garten verdruckten, der Fischer. Und das hat einen ungeheuren Eindruck gemacht.
Ich sein selbst Image.
Er galt hier als Wissenschaftler, als jemand aus dem Westen, der dachte und handelte wie die Einheimischen. Und so korrigierte er unfreiwillig das schlechte Image der französischen Kolonialisten. Ob er Schweizer war oder Franzose, das wussten die Leute nicht. Für sie war er einfach Herr Fünf, der sich um sie kümmerte und für seine Dienste nie Geld verlangte, der in Vietnam den China-Rinden und den Kautschukbaum einführte und so die Ökonomie ankurbelte.
And those trees are still very useful for Vietnamese economy.
Damit ist ein weiteres Kapitel im Leben des vielseitigen Alexander Yersin geöffnet. Um Einnahmen seines Pasteur-Institutes zu erhöhen, pflanzte er die ersten China-Rindenbäume Vietnams, aus denen ein Antimalariamittel gewonnen wurde und unzählige Menschenleben rettete. Und er pflanzte Tausende von Kautschukbäumen. Dunlops Erfindung des Gummireifens löste eine gigantische Nachfrage nach Kautschuk aus, die Yersin steinreich machte. Trotz allem blieb er bescheiden. Auf 1,5 Hektar pflanzte er auch Coca-Sträucher an, aus denen er Kokain für medizinische Zwecke gewann. Und Yersin entwickelte für seinen Eigenbedarf auch ein Coca-Cola-ähnliches Getränk. Patentieren ließ er es nie. Einen Spleen allerdings hatte Herr Fünf. Er war ein Technikfreak. 1901 führte er das erste Automobil nach Indochina ein. Einen Wagen der Marke Serpollet für 6.000 Franc. Später wollte er gar ein Flugzeug kaufen. Er verzichtete nur deshalb darauf, weil es damals noch gar keine Landepisten gab. Die berühmteste Autogeschichte erzählt Herzspezialist Famsia Kai.
As he was driving a new car,
es war auf einer der ersten Fahrten mit einem neuen Auto, als es beinahe zu einem schrecklichen Unfall kam. Am Straßenrand stand ein kleiner Junge. Als das mechanische Monster sich näherte, erschrak er dermaßen, dass er zu schreien begann und auf die Fahrbahn fiel. Yersin stoppte, nahm das Kind in die Arme und tröstete es. Seit diesem Tag setzte er sich nie mehr hinter Steuer eines Wagens und man sah ihn nur noch auf dem Fahrrad unterwegs.
Never people saw him again on his car.
Der Hintergrund dieser Geschichte: Alexandre Yersin war nicht nur ein Auto, sondern auch ein Kindernarr. Für Kinder tat er alles. Ihnen schenkte er selbst verfasste Bilderbücher, ihnen erzählte er Geschichten und, damals eine Sensation, für sie importierte er Filme. Der heute 85-jährige Sang Nam, einer der prominentesten Schriftsteller Vietnams, ist der letzte lebende Zeitzeuge, der Alexander Yersin persönlich noch getroffen hat und der in der Lage ist, darüber zu erzählen.
Ich war 10 Jahre alt, als uns der Lehrer ins Haus von Dr. Yersin am Strand von Nha Trang brachte. Ich erinnere mich, dass er uns Schwarz-Weiß-Filme gezeigt hat. Es waren eine Art, heute würde man sagen, Videoclips. Über die Schönheiten der Natur, das Meer, Bilder von Eisenbahnen und Flugzeugen. Und nach der Vorstellung gab er uns Bonbons.
In der großen Kuppelhalle der Medizinischen Hochschule von Hanoi. Sie beherbergt einen Hörsaal, der mit seinen Balkonen, seinen Samtvorhängen und einem riesigen Wandgemälde mit weiß gewandeten Ärzten an einen barocken Theatersaal erinnert. Hierher führt uns der Yersin-Kenner Professor Famsia Kai. Eine Begegnung in jenem Auditorium, in dem Yersin von 1902 bis 1904 medizinische Vorlesungen hielt.
1902 gründete Yersin hier die erste Schule Indochinas für medizinisches Hilfspersonal, aus der später die medizinische Hochschule hervorging. Er war auch der erste Dekan der medizinischen und pharmazeutischen Fakultät. Seine Studenten kamen aus ganz Vietnam und einer auch aus Kambodscha.
Vom Central Vietnam, vom South Vietnam und vom Cambodia.
Yersin, der Vorlesungen verabscheute, der lieber im Stillen forschte und der diese Professur nur auf Drängen des Gouverneurs annahm, kehrte Hanoi bereits nach 2 Jahren den Rücken. Denn er wollte hier auch Ärzte ausbilden. Doch der Nachfolger des Gouverneurs gab zu verstehen, dass er keinen großen Wert auf vietnamesische Ärzte lege. Die sollten Krankenpfleger und Krankenschwestern werden. Diese Einstellung war Yersin zuwider und er ging. Professor Famsia Kai.
According to my fathers and my forefathers.
Laut meinem Vater und meinem Großvater, die unter dem Kolonialregime lebten, galten Vietnamesen und auch Chinesen bei den Franzosen als minderwertige Leute, selbst wenn sie sehr intelligent waren. Doch Yersin dachte anders. Für ihn gab es diese Unterschiede nicht.
Peter only called food footing.
Vorlesung in der Yersin-Universität in Dalat. Dalat in Zentralvietnam ist eine Art Höhenkurort. Eine Hochebene, die man von der Küste her auf einer Fahrt durch fantastische Berglandschaften erreicht. Yersin gilt als Gründer der Stadt. Er entdeckte die damals noch fast menschenleere Hochebene und die Bergvölker auf eine Forschungsreise. Die damals liebliche Landschaft ist heute verunstaltet mit Zehntausenden von Plastiktreibhäusern. Dalat ist das Zentrum für die vietnamesische Blumenproduktion. Hier gibt es heute neben einer Yersin-Universität auch einen Yersin-Park und ein Yersin-Café, in dem die Besitzerin gerade vor dem TV sitzt und auf Gäste wartet. Als Yersin 1943 starb, wurde er wie ein Heiliger verehrt, wie mancherorts noch immer. Die meisten aber haben ihn vergessen. Selbst an der Hochschule in Dalat, die seinen Namen trägt, an der Yersin-Universität, wie eine Umfrage unter Studierenden zeigt.
Dr. Yersin? Keine Ahnung, ich weiß nichts über ihn.
Keine Ahnung.
Ja.
Yersin? Ja, ich weiß nur, dass er in den 1890er Jahren unsere Stadt Dalat gegründet hat und dass er Impfungen entwickelte.
Obwohl Straßen, Universitäten und Lokale seinen Namen tragen, Alexandre Yersin ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Das hat auch viel mit seinem Charakter, mit seiner legendären Bescheidenheit zu tun. Er war schüchtern, machte sich nichts aus öffentlichen Ehrungen, gab nichts auf das Urteil anderer und mied Kongresse und Journalisten. Er sprach nie über seine Person und tat von sich aus nichts für seine Popularität. Das war schon in jungen Jahren so. Als ihm die Pariser Fakultät für seine Doktorarbeit eine Medaille verlieh, vergaß er, sie abzuholen. Er galt als verschwiegen, wortkarg und zugeknöpft. Selbst seine engsten Mitarbeiter kannten seinen Vornamen nicht. Durch einen kleinen Dschungel, vorbei an Zuckerrohr, Palmen, Gummi und China-Rindenbäume, führt eine lange steile Treppe auf eine Anhöhe. Hier in Sukkot, einige Kilometer von Nanchang entfernt, seinem ehemaligen Wirkungsort, liegt die letzte Ruhestätte von Alexander Yersin. Dort, wo er einst seine Kautschuk- und China-Rindenplantagen anlegte, am Boden die große Grabplatte. Alexandre Yersin, 1863 bis 1943. Links daneben ein kleiner Altar mit seinem Bild. Wie jeden Tag wischt Lunam Thieu den Platz.
Bevor Dr. Yersin starb, wählte er diesen Platz aus. Hier wollte er begraben sein. Seit 36 Jahren komme ich jeden Tag hierher, wische, säubere die Grabplatte von herabfallenden Blättern und zünde auf dem Altar Räucherstäbchen an. Nein, Angst hatte ich noch nie, hier mit ihm allein zu sein. Ich möchte diesem großen Mann einfach meinen allerhöchsten Respekt bezeugen.
Le Tan Swan vom Yersin Fanclub und der Schriftsteller San Nam erinnern sich an jenen Tag im März 1943, als Yersin beigesetzt wurde.
Tausende säumten die Straßen, durch die sein Sarg getragen wurde, viele Kilometer lang, von der Stadt bis zu seinem Grab. Die Leute brachten kleine Tischchen mit und bauten Altäre entlang der Straßen auf, mit Blumen, Opfergaben, mit Räucherstäbchen. Sie knieten nieder und beteten für Dr. Yersin. Das war sehr bewegend. Die Menschen von Nanchang verehrten ihn wie einen Gott.
Von Alexander Yersins hohem Ansehen zeugen auch diese Aussagen des Schriftstellers Sang Nam und von Le Tan Swan vom Yersin Fanclub.
Die französischen Kolonialherren wollen Dr. Yersins Grab aufheben und seine Überreste nach Frankreich schaffen. Das löste einen heftigen Protest der lokalen Bevölkerung aus. Die Leute legten einen Brief von Yersin auf den Tisch, in dem stand, dass er nach seinem Tod in Vietnam bleiben will und niemand dürfe seinen Körper wegschaffen. Jeden Tag zünde ich auf dem Altar mit Yersins Bild Räucherstäbchen an und bitte ihn um Frieden und Gesundheit und dass er mir die Kraft gibt, auch weiterhin den Armen zu helfen. Ich bin jetzt ziemlich alt, kann immer noch Auto fahren und unserem Club helfen, der im Jahr über 100.000 Dollar für benachteiligte Menschen sammelt.
Zum Schluss die Frage an den Schriftsteller Sang Nam. Stellen Sie sich vor, Herr Nam, die Tür ginge auf und Alexander Yersin käme herein. Was würden Sie ihm sagen?
Ganz zuerst würde ich sagen, danke. Danke von ganzem Herzen, denn Dr. Yersin tat alles für die vietnamesischen Menschen. Er ist ein großer Mensch, ein großer Wissenschaftler. Und drum nochmals, danke, danke.